Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio ZB30, ich bin Rainer Siemens, Dozent für Theologie hier am CEMTA. Heute haben wir wieder ein Programm von Die Bibel erklärt. Mit mir ist heute meine Kollegin Jessica Neufeld-Devera. Jessica und ihr Mann Victor haben dieses Jahr bei uns neu angefangen als Dozenten im Bereich der Theologie. Ja, Jessica, herzlich willkommen hier. Und ich würde mich freuen, wenn du dich vielleicht ein bisschen vorstellst, bevor wir dann in unser Thema reingehen.
Super, vielen Dank. Ja, mein Name ist Jessica Neufeld-Devera, schon wie gesagt wurde. Ich bin die Ehefrau von Victor Vega. Ich bin Dozentin hier im CEMTA für Seelsorge zusammen mit Dr. Werner Franz. Und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein zum ersten Mal und dass wir über so ein wichtiges Thema heute sprechen können, über die Verbindung zwischen Seelsorge und der Mission Gottes.
Seelsorge und Mission Gottes, was haben die beiden miteinander zu tun? Das ist ja vielleicht so ein bisschen, überraschend, weil wenn wir das Wort Mission hören, ja, das ist ja so ein bisschen, dann gehen wir irgendwie raus, woanders hin, aber was hat die Seelsorge, die wir vielleicht bei uns in der Gemeinde tun, mit der Mission Gottes zu tun? Da würde ich dich jetzt einfach bitten, dass du uns das mal erklärst, was die Mission Gottes mit der Seelsorge zu tun hat.
Ja, schon wie du gesagt hattest, das sind am Anfang, wenn wir darüber nachdenken, diese zwei Konzepte sind zwei unterschiedliche Dinge. Wenn man an Mission denkt, denkt man, hey, wollen wir hinausgehen, das Evangelium verkündigen? Und wenn man Seelsorge denkt, denkt man meistens in ein Büro, zuhören, begleiten, für jemanden da sein. Und doch in Wirklichkeit sind diese beiden Konzepte viel enger miteinander verbunden, als was man denkt. Und heute möchten wir gerade sprechen über, was ist Mission Gottes, was ist Seelsorge, die Verbindung zwischen diese zwei Konzepte und was bedeutet dies für uns persönlich in unserem Alltag. Wenn wir über Mission Gottes sprechen, im Kern geht es bei der Mission Gottes um Versöhnung.
Versöhnung?
Ja. Um Versöhnung. Mit Versöhnung meine ich diese zerbrochene Beziehung zwischen Gott und den Mensch wird wiederhergestellt.
Also die Beziehung, also Mission Gottes, Versöhnung bedeutet eine geheilte Beziehung zwischen Gott und Mensch.
Ja, also von Anfang an, wenn wir ganz von vorne an schon in der Bibel können, betrachten wir, dass Gott immer diese Initiative ergreift, um Menschen zu versöhnen. Schon bei Adam und Eva. Nach dem Sündenfall sucht Gott sie auf.
Genau.
Und gibt ihnen Kleidung. Das ist so wie ein kleiner ersten, also eine von den Schritten, die Gott schon macht. Und auch dasselbe macht Gott mit Israel, mit seinem Volk. Gott bleibt treu und verheißt Abraham, indem er zuspricht, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Also Gott macht diesen ersten Schritt.
Gott macht den ersten Schritt. Er sucht Wiederherstellung, er sucht Heilung, er sucht Versöhnung, die alle Völker der Welt treffen soll.
Ja, und sehr wichtig, Jesus Christus. Gott sendet seinen eigenen Sohn, damit wir versöhnt werden. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn man an Mission Gottes denken, dann sollen wir immer denken, Versöhnung, Wiederherstellung und Gott macht diese Initiative.
Das ist sehr interessant, was du sagst, denn wenn wir an Mission denken, dann denken wir oft an einen Missionar.
Ja.
Der geht raus. Oder wir denken in vielen von unseren Gemeinden an das Missionskomitee.
Ja.
Aber in Wirklichkeit, wenn du das so jetzt wie das erzählst, dann bedeutet das ja, dass in der Bibel der erste Missionar ist kein Mensch, der erste Missionar ist Gott selbst.
Ja,
selbst. Also Mission
ja.
Gottes.
Ja.
Das ist hochinteressant.
Ja, und damit möchte ich auch in unserem ersten Text, wenn wir könnten, mit unserem ersten Text in 2. Korinther 5, 18 bis 19, wenn du könntest das bitte vorlesen.
Also das mache ich sogar sehr gerne. 2. Korinther 5, 18 bis 19. Ich lese das nach der Luther-Übersetzung. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
Ja, dieser Text, also Paulus schreibt an die Korinther, die mit Konflikten und Herausforderungen im Glauben zu kämpfen hatten. Er betont, dass alles, was Christen tun, Teil von Gottes Werk der Versöhnung ist. Besonders Gott, wie schon gesagt wurde, hat die Versöhnung initiiert und hier wird auch betont, durch Christus wurden Menschen mit Gott versöhnt. Also die Botschaft der Versöhnung ist nun Aufgabe der Gläubigen.
Ja, was hier heißt Wort der Versöhnung, das ist diese Botschaft der Versöhnung,
ja.
Diese Predigt der Versöhnung oder auch das Leben der Versöhnung, mhm. Das ist Auftrag der Gläubigen dann.
Ja, das nennt man Werk der Versöhnung oder Amt. Wie schon da betont wurde.
Genau.
Ja. Also wenn man denkt Mission Gottes, dann denkt man meistens ganz direkt an diesen Text und an das Konzept Werk der Versöhnung.
Werk der Versöhnung. Gut.
Ja. Wie dann schon gesagt wurde, Versöhnung bedeutet, dass Gott die Beziehung zu den Menschen wiederherstellt, Vergebung schenkt und Wiederherstellung ermöglicht. Gleichzeitig sind wir aufgerufen, diese Versöhnung weiterzugeben. Also wir haben auch eine Verantwortung.
Diese Versöhnung an andere weiterzugeben. Die Versöhnung, die wir erfahren, die geben wir an andere weiter.
Ja. Und Versöhnung umfasst das ganze Leben. Also meistens, wenn wir an Versöhnung denken, denken wir, okay, ich muss mein Nächster versöhnen. Also wir müssen uns mit unserem Nächsten versöhnen. Aber eigentlich müssten wir in drei Aspekte zu denken. Also unsere Beziehung zu Gott gegenüber, unsere Beziehung zu anderen Menschen und unsere Beziehung zu uns selbst.
Also in diesen drei Aspekten geht es um Versöhnung?
Ja. Das sind drei Bereiche, die miteinander verbunden sind. Mhm. Und oft kommt es vor, dass man in einem Bereich versöhnt ist und man denkt, naja, die anderen, naja, das sind andere Bereiche, aber eigentlich diese drei Bereiche sind einander einzubeziehen. Also die sind verbunden.
Naja, das ist vielleicht nicht ganz ein Thema, aber wenn ich sage, ich bin mit Gott versöhnt, aber mich nicht mit meinem Nächsten,
ja.
Dann könnte man ja fast die Frage stellen, ist man dann überhaupt mit Gott versöhnt?
Ja, so ist das. Also wenn man auch rumbehauptet, hey, ich bin mit meinem Nächsten okay, alles ist klar, ich habe ihn schon verzeiht, manchmal kommen Themen wieder vor und dann sagt man, ach, ich erinnere damals, ja, und dann kommt
der ganze Hass.
Dieser ganze Hass, den man verzeiht hatte und man ist schon versöhnt, aber man sitzt links in der Ecke in der Gemeinde, ganz weit von dieser Person, ja, dann das ist es ein kompliziertes Thema. Weil gerade diese drei Aspekte verbunden sind.
Ja, okay, wir sind vielleicht mit Gott versöhnt, aber wir irgendwie diese erfahrene Versöhnung, die hat uns noch nicht so weit verändert, dass wir sie mit unserem Nächsten ausleben.
Ja, und dies bringt uns auch zu einem konkreten Beispiel in der Bibel, das möchte ich auch vorstellen. Das zeigt, wie Jesus Menschen begleitet, wie Jesus Menschen begegnet, die verletzt oder ausgeschlossen sind und wie er ihre Beziehung heilt oder versöhnt. Wir möchten über Jesus und die samaritanische Frau einmal ganz kurz lesen in Johannes 4, 13 bis 14. Der Kontext hier ist...
Du willst wahrscheinlich, dass ich das lese.
Ja,
Johannes 4, 13 bis 14?
Ja, Johannes 4, 13, 14. Inzwischen werde ich ganz kurz sagen...
Den Kontext.
Okay. Jesus trifft eine Frau, die ein schwieriges Leben hinter sich hat. Viele Beziehungen waren zerbrochen und sie erlebte Ablehnung und viel Schmerz. Wenn du könntest das einmal ganz kurz, diese Verse lesen.
Lese erneut Johannes 4, 13 bis 14, erneut nach der Luther-Übersetzung. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.
Dieser Text ist hochinteressant, weil wir haben hier sozusagen zwei Dimensionen, zwei Aspekte. Eins ist die Realität von dieser Frau, ja, die eine Realität hat, wo Beziehungen zerbrochen waren mit Männern, Ablehnungen in der Gemeinschaft, Schmerz und so weiter. Und interessant ist, Jesus spricht über eine andere Dimension, er begegnet sie ins Herz, er hat Mitgefühl mit sie und er sieht über diese Realität.
Also sie wurde von Männern missachtet, misshandelt und er sieht diesen Schmerz, aber er möchte oder er spricht in diese Realität eine ganz neue Wahrheit rein oder wie versteht man das?
Ja, er spricht direkt an diese sozusagen an die andere Realität, die meistens wir vergessen erst diese Realität und wir wollen direkt zu sprechen, was sie alles gut sollte tun in ihr Leben.
Also ja, von wegen, bring mal dein Leben in Ordnung und hör mal auf, mit so vielen Männern zu sein und all sowas. Ja, das würde ja unser Ansatz eher sein.
Ja, weil das ist die Tendenz. Also erst zieh dich mal besser an, bring dein Leben in Ordnung und dann komm zum Kreuz.
Ja, und stell dich der Gemeinde auf Gemeindestunde.
Ja, und das passiert meistens, manchmal, wir meinen es nicht mal schlecht.
Nein.
Ja. Aber wir haben manchmal so viele Jahre hinter uns, wo wir in die Gemeinde sind. Wir haben diese Tradition, wo wir sonntags hier pünktlich dies. Mhm. Und so sollte ein Christ aussehen. Und wenn sich so eine Frau präsentieren würde, das Erste, was meistens bei uns vorkommt, ist, hey, schau mal, wie die angezogen ist. Ich habe gehört, dass sie, ja. Und Jesus macht das ganz Gegenteil. Das ist eine Realität, die da trotzdem ist.
Ja.
Und das weiß er auch. Aber er fängt beim Herz an. Ja, bei der Seele, wo der Schmerz ist und redet über diesen Wasser, der eine Quelle ist, was ewiges Leben geben kann. Ja? Und er fängt da an, weil in Seelsorge auch die Transformation, die Veränderung, die fangen hier an, damit wir diese Person wieder in Ordnung sehen. Ja? Das fängt hier erst an,
also im Herzen.
Im Herzen.
Also du sagst jetzt also, wir haben ja mit Mission Gottes angefangen. Gott sucht die Versöhnung des Menschen, Versöhnung mit dem Menschen. Und der Mensch wird mit anderen versöhnt und mit sich selbst. Also du sagst, diese Versöhnung, also des Menschen mit sich selbst und dann auch mit anderen, diese Versöhnung fängt im Herzen an.
Ja.
Nicht irgendwie sagen, zieh dir mal andere Kleider an und von wegen, der Rock ist immer noch zu kurz oder irgendwie sowas.
Oder mach Schritt 1, 2, 3 und dann.
Ja.
Ja, was ist auch eine Tendenz? Was sind gute Schritte manchmal?
Ja.
Versteht mich nicht falsch, aber meistens beim Herz fängt das an und dies äußert sich danach.
Okay, gut.
Und zum Beispiel, heutzutage begegnen wir Menschen ähnlich wie diese Frau, die von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Zum Beispiel Menschen, die oft übersehen oder ausgegrenzt werden, Menschen, die mit psychischen Erkrankungen oder Abhängigkeit kämpfen, die wir kennen, von denen wir wissen oder sehen. Und auch Menschen, was weiß ich, die geschieden sind, die wieder verheiratet sind oder nach gesellschaftlichen Maßstäben sozusagen gescheitert sind. Mhm. Ja. Und da die Frage würde sein, ob wir würden dasselbe machen wie Jesus, uns mit denen einfach da sitzen und anfangen, über diese Quelle zu reden.
Ohne über ihre Fehler nachzudenken zuerst oder zu sprechen. Oder?
Ja, ohne da anzufangen.
So, du würdest sagen, also wenn wir von Mission Gottes reden, im Zusammenhang mit Seelsorge, der Zusammenhang ist dann der Versöhnung.
Ja.
Versöhnung mit Gott, mit dem anderen, mit mir selbst. Und versuchen wir zuerst das in der Seelsorge dann das Herz des Menschen oder der Person zu erreichen, die tief verletzt ist, die von anderen verachtet wird, die vielleicht am Rande der Gesellschaft lebt und wo wir sehr gerne richten und sagen, ich habe ja das schon immer gesagt, der sollte mal dies oder jenes tun, damit es ihm auch besser oder ihr auch besser gehen. Das erstmal alles ein bisschen zur Seite schieben?
Ja, weil das sind Konsequenzen eigentlich von der Realität der Person. Ja. Also es ist ein Resultat nur. Und wir wollen manchmal zum Resultat gehen und diese Sachen verändern, aber das verändert nicht eigentlich, was wirklich wichtig ist.
Das Herz.
Ja, das Herz. Und vielleicht meiden wir diese Personen, weil wir Angst haben, weil wir unsicher sind, wir wissen nicht, was soll ich dann sagen? Wie soll ich mit diesen Menschen umgehen? Oder wir haben Angst, was würden andere denken, wenn ich jetzt Samstag ein Asado würde diese Menschen einladen bei mir zu Hause. Ja, alle können das doch sehen. Und danach würden die anfangen, über mich zu sprechen. Und das möchte man manchmal nicht.
Genau.
Aber die Realität ist, dass Jesus uns ruft auf diese Menschen. Und Jesus war das egal, was die Menschen dachten. Also er saß mit dieser Frau, er war mit sie vor all die anderen. Also jeder konnte Jesus da sehen mit dieser Frau. Ja. Und unsere Aufgabe ist es, eine Brücke der Versöhnung zwischen diesen Menschen und Gott zu sein, so wie Jesus es getan hat mit dieser Frau.
Wir sind eine Brücke zwischen Gott und diesen Menschen.
Ja.
Das ist so ein bisschen dann Seelsorge, oder?
Ja.
Ja, wenn ich mir das so anhöre, Seelsorge, da gibt es ja Seelsorgekurse, da gibt es manche Seelsorger studieren dann vielleicht sogar Psychologie.
Ja.
Wenn ich jetzt einer bin, der nie einen Seelsorgekurs belegt hat, wenn ich dann auch nicht Psychologie studiert habe, kann ich im Alltag Seelsorger sein?
Ja, ich glaube, wir haben als Gemeinde alle eine Verantwortung. Klar, selbstverständlich, es gibt Themen und Situationen, die Menschen durchmachen, die sozusagen sehr schwierig sind, die wir sicher nicht bereit sind zu handeln oder wissen nicht, wie damit umgehen. Aber allgemein, wir alle sind Seelsorgers. Egal, wenn es mit unseren Kindern sind, egal, wenn es mit unseren Ehepartnern sind oder in unserem Fall manchmal mit unseren Studenten, egal, wenn es mit einem Nachmittag beim Terrett trinken und dann sitzt jemand und sagt, hey, du, ich muss eine Entscheidung treffen über dies, jenes oder hey, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll wegen dieser. Also wir alle bekommen eine Chance, irgendwann am Alltag oder ja, irgendwann zu Seelsorgers zu sein.
Ja, und von dem, was du erklärst von Jesus, von seinem Beispiel aus Johannes 4, ist ja Seelsorge, ich wollte fast sagen, ist ja dann noch nicht so schwer, es ist vielleicht schwer. Das wäre ja dann einfach Gottes Liebe in das Leben der Menschen bringen.
Ja.
Das kann ich machen, indem ich jemanden zum Essen einlade, indem ich jemanden im Krankenhaus besuche, einen Blumenstrauß vorbeibringe. Das ist ja dann schon auch Seelsorge.
Ja.
Oder da fängt es zumindest an.
Das fängt es an. Ein Text, der uns gerade einladet als Gemeinde, wo ihr sagt, ich habe nicht die Verantwortung, das ist für die Fachleute oder Diakone oder
der Prediger oder
der Pastor. Der Pastor sollte mal diese Leute da besuchen. Ja, und wir vergessen manchmal, dass Gemeinde bedeutet, ich bin Gemeinde. Und ich erzähle eine ganz kurze Geschichte. Im Unterricht ist es manchmal vorgekommen, dass Studenten oder Mitgliedern von Gemeinden eine Idee haben, sehen eine Realität und gehen zum Pastor und sagen, hey Pastor, ich sehe immer in dieselbe Ecke, gibt es diese Menschen, ja, und die Gemeinde sollte etwas machen für diese Ecke, ja. Und in dieser Geschichte sagt der Pastor, das ist eine super Idee, über was du erzählst, geh und mach etwas. Und diese Person sagt, nein, die Gemeinde soll etwas machen. Ja, so wie ob die Person nichts mit der Gemeinde zu tun hat, obwohl er immer geht jeden Sonntag und mitmacht in alle Programme. Und der Pastor sagt, aber du bist doch die Gemeinde. Ja, du kannst es auch machen. Und dieser Text, den wir wollen, wir in Thessalonicher 5,14.
Erster oder zweiter Thessalonicher?
Erster.
Erster Thessalonicher 5, Moment.
5,14.
5,14.
Ja. 5,14.
Ich lese wieder nach der Luther-Übersetzung. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder und Schwestern. Brüder steht aber, Schwestern ist auch gemeint. Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann.
Ja, dies ist eine Einladung, wo wir alle eine Verantwortung haben als Gemeinde. Also ich bin Gemeinde in der Hinsicht von wir als Mitgliedern der Gemeinde. Wir alle haben eine Verantwortung zu zurechtweisen. Wir alle haben eine Verantwortung zu ermutigen, die Angst haben, ja, zu helfen. Wenn ich stark bin, ich helfe jemand, der schwach ist. Ja, ich ermutige, wenn du Angst hast, hey, du schaffst dies. Und alles dies sind Elemente sozusagen, die sich präsentieren in der Seelsorge. Mhm. Ja, meistens denken wir, in Seelsorge ist so ein Moment, wo zwei Stühle sind in einem Büro und da kommt eine Person rein und sagt, ich habe folgendes Problem und da machst du Schritt 1, 2, 3. Ja und nein. Es ist Teil, aber es ist nicht begrenzt nur zu dieses.
Ja, und jeder von uns kann ein Seelsorger sein. Und ich habe mal irgendwo gelesen, 95% der Probleme, da können wir alle Seelsorger für andere sein.
Ja.
Es gibt dann sicherlich Probleme, die würden, wenn ich dann niemals irgendwas mit Psychologie oder Seelsorge gemacht habe, die würden ja meine Fähigkeiten übersteigen. Aber ich würde wahrscheinlich behaupten, dass in den meisten Situationen, die sich im Leben präsentieren, die meisten Gemeindemitglieder, die schon eine längere Zeit dabei sind, die Predigten gehört haben, die geistliche Weisheit und Reife entwickelt haben, da könnten die meisten von uns sehr wohl helfen.
Ja, und dafür müssen wir auch verantwortlich umgehen. Was meine ich damit? Wir alle kennen jemanden, der jemand verloren hat. Mhm. Wo jemand durch diese Situation geht und da kommen Sachen vor wie, ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll.
Ja.
Wie soll ich da stehen? Was soll ich sagen? Ja. Und manchmal haben wir verschiedene Kurse. Und dann denkt man als Mitglied, naja, ich bin doch kein Seelsorger. Ich arbeite ja nicht in der Abteilung von Seelsorge oder ich bin nicht Diakon und so. Das können die anderen, können diesen Kurs machen. Das hat nichts mit mir zu tun.
Mhm.
Ja. Und manchmal sind diese Kurse dann nur die Menschen da, die in diesem Fachbereich unbedingt arbeiten. Und das ist ein bisschen traurig, weil ich finde, dass es würde interessant sein, dass auch Menschen, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Menschen, die Trauma haben, umgehen soll. Oder mit Menschen, die jemand verloren haben, umgehen soll, weil ich keine Ahnung habe, aber eine Verantwortung als Christ habe und ich möchte viel bereiter sein. Hey, ich habe eine Zeit diesem Wochenende, ich schreibe mich da einfach an.
Okay. Ja, ja. Mal was dazulernen,
ja.
Schadet niemanden.
Ja, aber das Thema ist meistens, was wir machen, ist, das hat nichts, wir hören über Kursus meistens, sehen das und hat nichts mit mir zu tun. Hm. Ich arbeite doch hier, verkaufe dies oder arbeite mit Vieh oder hier oder jenes und hat nichts mit mir zu sagen. Und eigentlich, ja, es hat. Weil irgendwann wird jemand, ich hoffe nicht, aber jemand in der Familie leiden oder etwas durchgehen.
Sterben, Krankheiten.
Krankheiten.
Probleme mit Kindern.
Ja, weil dies alles kommt.
Ja, ja.
Und eigentlich diese Sachen, Bücher kaufen über diese verschiedenen Themen, in Kurse sich einschreiben, man nimmt eine Verantwortung über die Mission Gottes, die uns ruft, Versöhnung zu bringen im Leben von anderen Menschen, aber auch mit uns selber.
Genau, also immer ein ganz praktisches Beispiel. Wenn wir alle so ein bisschen Seelsorger sind, eine Person ist schwer krank oder da ist jemand gestorben, da wissen wir oft nicht, was wir sagen sollen. Das wäre zum Beispiel eine ganz einfache Sache, die jeder sagen kann in dem Moment. Dass die Leute vielleicht so einen ersten, das könnte ich machen, und dann beim nächsten Mal werde ich das dann tun.
Ja, eine wichtige Sache ist, wenn jemand gestorben ist, dass das Erste, was man machen fühlt, man fühlt sich irgendwie verantwortlich. Ich muss eine Antwort auf diese ganze Situation geben. Hm. Ja, die Person, die leidet.
Warum ist das passiert?
Ja, warum ist das? Und die wird mir sicher fragen. Ich muss wirklich bereit sein, zum hier antworten. Und eigentlich, die Person steht unter einem großen Schock.
Mhm.
Die Person kann nicht denken, Entscheidungen treffen, Emotionen werden keinen Sinn haben. Also wir werden bis Ruhe und still und alles ist gut. Bis Emotionen sehen, die Tränen sind und Geschrei und alles Mögliche. Und einer, der daneben steht und das Ganze sieht, einer in Ruhe, dann denkt er, naja, ich muss jetzt eine Antwort hier geben für diese ganze Situation. Ja? Und eigentlich, die meisten Menschen erinnern sich nicht mal, was sie gehört haben.
Ja, nee, das geht alles weg, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, und ich auch als eigene Erfahrung. Ich habe mein Ehemann hat seine beiden Eltern verloren. Mhm. Und in dieser Situation, viele Menschen versuchen uns am Anfang an Antworten geben über unsere Situation. Ihr seid so jung und Gott und dieses, ja. Aber eigentlich, leider wissen wir nicht, über was hatte Gott sich gedacht bei dies alles.
Ja, und wenn wir das nicht wissen, sollten wir darüber nicht spekulieren.
Sollten wir nicht über spekulieren.
Ja, das Leute haben zu mir gesagt, ja, Gott hat einen großen Plan mit dir oder dieses oder jenes. Einfach das Ganze weglassen.
Ja, weil...
Und was aber, was sagen wir dann?
Was sagen wir dann? Eine Sache ist, es klingt ein bisschen sehr hart, aber einfach da sein und still sein.
In der Klappe halten.
Die Klappe halten und still sein und Unterstützung zeigen und einfach die Person als eine normale Person ansehen. Weil die Tendenz ist immer, solche Gesichter machen, so wie wir fangen auch in diese Momente zu sehen, eigentlich solltest du nicht so reagieren oder so sein oder dich jetzt so benehmen. Lass die Person einfach sein, da sein und versuchen in die praktischen Sachen, wo Organisation fehlt, da machen. Muss jemand bis hier und bis dahin fahren? Ich werde es machen. Wir holen etwas, jetzt wenn wir dies machen, keine Sorge, Mittagessen ist schon gemacht. Ja, ja. Du ruh dich aus. Also eher bei praktischen Sachen, viel mehr darüber nachdenken und da sein. Und das Wichtigste in solchen Situationen, wenn man Kranken, also mit Kranken mitgeht oder Menschen, die jemand verloren haben, nicht nur am Anfang sein, sondern auch danach.
Später.
Weil das ist das größte Problem.
Ja, das würde ich, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung zu sehen. Also einfach gesagt, so wenig wie möglich reden.
Ja.
So viel wie möglich helfen und auch länger dabei sein, was ich manchmal sage in diesen Situationen. Also irgendwas musst du ja sagen.
Ja.
Ja. Du, das tut mir schrecklich leid. Mir fehlen einfach die Worte, aber ich bin da. Was brauchst du? Kann ich was für dich tun? Und immer wieder auch nachfragen. So mache ich das.
Ja, immer wieder nachfragen und auch sagen, wie du schon gesagt hast, ich habe keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Wie es dir geht. Und viele Menschen auch sagen, naja, ich wusste nicht, wie ich sollte da für diese Person sein, dann habe ich nichts gemacht. Es ist besser zu die Personen gehen, hey, ich möchte für dich da sein, aber ich habe keine Ahnung, was du durchmachst und was du brauchst.
Kannst du mir was sagen? Fehlt dir Mittagessen heute? Ja.
Fehlt dir dies, fehlt dir jenes? Ja, ich möchte da für dich sein, ich möchte mit dir mitgehen. Und irgendwann wird die Zeit kommen, wo die Person mehr ruhig wird sein durch die Monate, wo sie wird anfangen zu reden. Ja.
Und da kann man auch reden.
Da es fängt irgendwann an, diese Fragen von, hey, wie geht es dir? Mhm. Wie geht es dir jetzt mit Gott? Wie geht es deiner Familie und so weiter?
Wir haben angefangen mit der Mission Gottes, Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit dem Nächsten, Versöhnung mit mir selbst und haben das dann gesehen, wie Jesus das selbst mit der Samariterin da am Brunnen praktiziert hat. Er hat Wahrheit in ihr Leben gesprochen, nicht erst mit dem Regelwerk angefangen. Also Wahrheit, also er hat sie einfach geliebt.
Ja.
Ja, und er hat tief in ihr Herz gesprochen. Mhm. Und jetzt haben wir so ein bisschen über Seelsorge und erste Schritte gesprochen. Jeder von uns hat eine seelsorgerliche Verantwortung, weil jeder Gläubige für andere Gläubige da ist.
Ja.
Wir kommen so zum Ende unseres Programms. Hast du vielleicht ein, zwei abschließende Sätze?
Ja. Wir können zwei Bereiche besonders hervorheben im Alltag mit Mission und Seelsorge und Versöhnung. Eins ist, andere begleiten und zwei, eine Verantwortung für das eigene Leben übernehmen. Wenn ich etwas auch durchmache oder in eine Situation bringe, die mich trennt von Gott, von meinen Nächsten oder ich selber, ich kann nicht sehen, was Gott in mir sieht, wie Gott mich geschaffen hat. Ja, ich selber verstehe mich nicht oder ich habe eine Trennung. Ich habe eine Verantwortung auch über mich selber und wie ich damit umgehen kann. Und es ist ein Akt der Verantwortung, vor Gott Hilfe zu suchen oder anzunehmen, statt alles auf Stolz, Angst oder Scham allein zu tragen.
Also nicht immer nur warten, dass alle mich sehen in meinem Leid, sondern auch sagen, hey, ich bin hier, ich bräuchte jetzt was.
Ja, oder umgekehrt, ich verstecke mich, alles ist in Kontrolle, ich brauche keinen.
Okay,
ich schaffe es alleine, ja.
Gut.
Und du trägst eine Verantwortung und das macht auch nicht, dass dein Glauben weniger ist oder nicht gut genug stabil und so weiter. Seelsorge ist ein Werkzeug der Mission Gottes, das Menschen hilft, Gott Versöhnungswerk konkret im Alltag zu erfahren.
Ja, und wenn wir, so wie diese Frau am Brunnen da, wenn wir mit uns dann selbst versöhnt sind, weil Gott seine Liebe in Christus in unser Herz ausgegossen hat, dann werden wir auch ganz anders mit anderen umgehen.
Ja.
Da sind wir wieder. Dann können wir viel besser die Brücke zwischen Gott und anderen sein.
Ja.
Und dann gewinnt diese Mission, diese Dynamik nach außen.
Ja.
Wunderbar, Jessica. Vielen Dank, dass du uns den Zusammenhang zwischen der Mission Gottes und der Seelsorge erklärt hast. Danke auch für diese praktischen Tipps. Ich glaube, die werden vielen von uns helfen, im Alltag seelsorgerliche Verantwortung für andere zu übernehmen. Damit möchte ich mich jetzt auch von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir hören uns ein nächstes Mal.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.